Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Eine mutige Frau im Iran tanzt um ein Feuer. Umringt von vielen anderen Frauen verbrennt sie ihren Hijab. Viele machen es ihr nach. Ja, das ist ein Ausschnitt aus einem Video, das bei Twitter gerade viral geht. Und es gibt sehr, sehr viele davon. Anlass ist der Tod der Iranerin Mahsa Amini. Sie wurde am 13. September von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie nicht ordnungsgemäß ihren Hijab trug. Über den Protest der Frauen, die Bilder, die durchs Netz gehen, spreche ich gleich mit der deutsch-iranischen Journalistin Nathalie Amiri. Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini hat in den letzten Tagen heftige Protestwellen im Iran ausgelöst. In den sozialen Medien gibt es aktuell sehr viele Videos, in denen iranische Frauen ihre Haare abschneiden und oder ihre Kopftücher verbrennen. Und über den Kampf der Frauen, die Bilder und welche Aufmerksamkeit sie damit erzielen, spreche ich jetzt mit der deutsch-iranischen Journalistin Nathalie Amiri. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, ich habe es kurz umrissen, aber wenn Sie die Bilder und Videos beobachten, die gerade viral gehen, welche zentralen Motive gibt es da und welchen Widerstand leisten die Demonstranten?
Der Widerstand gegen alles, was sie jahrelang ertragen mussten, im Grunde genommen seit Gründung der Islamischen Republik vor 42 Jahren. Es ist die Befreiung von allem, was der Bevölkerung jahrelang aufoktroyiert wurde, für was sie bestraft wurden und wenn sie das getan haben, dazu gehört natürlich als stärkstes Symbol der Unterdrückung das obligatorische Kopftuch für Frauen, also ihre islamische Verschleierung. Und dieses Kopftuch war eigentlich noch nie Thema von Protesten gewesen. Und nachdem Mahsa Amini umgekommen ist durch die Verhaftung der Sittenpolizei, hat das diesen Funken, den es noch gebraucht hat, für die unermessliche Wut und Müdigkeit und Frustration innerhalb der Bevölkerung gebraucht. Und dieser Funke war ihr Tod und jetzt sind eben alle auf der Straße und feiern quasi auch ihren zivilen Ungehorsam. Auf öffentlichen Plätzen wird unter frenetischem Beifall, werden die Haare abgeschnitten, sich selber schneiden die Frauen die Haare ab. Videos hat man gestern in Kerman gesehen. Sie tanzen auf der Straße, werfen ihre Kopftücher ins Feuer, reißen Plakate von Khomeini und Khamenei von Staatsgebäuden ab. Also es ist wirklich ein Ausmaß und eine Dimension hat das Ganze angenommen. Da geht es nicht mehr um Reformen, sondern wirklich die Menschen rufen auf der Straße Tod dem Diktator und wir wollen die Islamische Republik nicht mehr.
Mhm. Gibt es da ein soziales Netzwerk, das da aktuell besonders relevant ist, auf dem sich die Frauen organisieren oder ist das gar nicht mehr möglich? Denn wir haben auch gerade in den Nachrichten gehört, das Internet soll eingeschränkt werden.
Also ich muss sagen, die Bilder, die wir sehen, das sind die Frauen, das sind die für Emotionen sorgen. Aber es ist wirklich die gesamte Gesellschaft und die Protestierenden auf der Straße bestehen aus Frauen und Männern. Und da sind sehr, sehr viele Männer dabei, die schon immer dagegen waren, was das Regime gegen ihre Schwestern und ihre Ehefrauen und Mütter getan hat. Und die einzige Waffe, die die Zivilbevölkerung hat, ist eben, sind die sozialen Medien. Das ist ihre Waffe, wenn das Internet gedrosselt wird, dann hätten sie keine Möglichkeit mehr, sich zu treffen. Ich habe gerade eben eine SMS aus Teheran geschickt bekommen. Da heißt es, Freunde, treffen wir uns an dem und dem Platz. Den möchte ich jetzt nicht erwähnen, aus Sicherheitsgründen. Wir müssen darauf achten, dass wir dieses Mal nicht wie gestern auseinandergetrieben werden. Wir müssen alle an diesem Platz sein und diese gesamten Straßen besetzen. Insofern, aber jetzt habe ich diese SMS bekommen und diese SMS zirkuliert natürlich von einem Telegram-Kanal zum nächsten. Mhm. Und da liest auch das System mit, denn das System hat eine Cyberarmee in einer Größe von 80.000 Mitarbeitern, die genau solche Chats kontrollieren und dann im Vorfeld sich natürlich genau dort aufstellen, wo die Zivilbevölkerung protestieren möchte.
Das ist auch ein bisschen der Punkt, denn also die Bilder berühren mich, wie so viele auf die Videos. Sie haben eine starke Symbolkraft. Gleichzeitig machen sie mir tatsächlich auch ein bisschen Angst, denn ich frage mich, wie gefährlich ist die Situation für die Frauen, die an diesem Protest oder den Protesten teilnehmen, denn die Sittenpolizei ist ja auch digital präsent.
Es ist enorm gefährlich, zumal diese Proteste wirklich eine Dimension angenommen haben. Ich würde sagen, sie sind größer und breiter durch die Gesellschaft hindurch. aufgestellt als 2009. Insofern ist es enorm gefährlich fürs System und das System wird entsprechend brutal reagieren. Das hat man jetzt schon gesehen. Es wird geschossen. Es gibt schon 4 Todesopfer zu beklagen. Ein Menschenleben zählt im Iran nicht. Und jetzt haben wir 2 Tage Proteste gesehen. Wenn das noch weitergehen sollte und zusätzlich kommen jetzt auch noch weitere Attacken von außen, zum Beispiel Anonymous hat jetzt gerade die Zentralbank gehackt. Das heißt, Zentralbank ist auch down. Und wenn das System merkt, dass sie wirklich in eine Sackgasse geraten und von allen Seiten attackiert werden und Menschenmassen quasi ihren Abgang fordern, dann kann ich mir vorstellen, dass sie um sich schlagen werden. Denn sie haben keinen Platz mehr auf der Welt. Sie haben ihre Positionen durch Vetternwirtschaft erlangt. Sie haben Subventionen von der Islamischen Republik bekommen. Sie sitzen in einer sehr guten Schutzhöhle und hauen mit den Dollars um sich. Insofern, sie werden alles dafür tun, diese Positionen weiterhin zu besetzen und dass das Regime der Islamischen Republik nicht fällt.
Das heißt, Sie haben es eigentlich gerade schon gesagt, wenn wir jetzt uns weiter vorstellen, wohin dieser Kampf führt, wie lautet da Ihre Prognose?
Wenn die Menschen weiter auf die Straße kommen, wird das Regime brutalst gegen sie vorgehen, weil sie sich nicht leisten können, dann, dass das noch größer wird. Eine Demonstrantin, die ich schon jahrelang kenne, in Teheran sagte mir, sie denkt, dass diese Proteste nur eine Wirkung haben können, wenn sich die Zivilbevölkerung wirklich bewaffnet und wichtige strategische Orte einnimmt und im Grunde genommen ein Regime-Change dadurch verursacht. Das Problem ist einfach nur, es gibt keinen Anführer wie vor 42 Jahren bei der Islamischen Revolution, Ayatollah Khomeini, der dann aus dem Exil zurückkam, sondern es gibt weder im Innen noch im Außen der Islamischen Republik oder des Iran eine Opposition, die eingesetzt werden könnte anstelle dieses Regimes. Insofern kann es auch immer die Gefahr und die schwirrt natürlich auch in den Köpfen der Menschen, die auch auf der Straße sind, mit, dass es in einen Bürgerkrieg ausartet und das möchte niemand.
Sagt die Journalistin Nathalie Amiri. Herzlichen Dank hier im Deutschlandfunk Kultur. Eine Hommage an Fassbinder. Morgen startet in den deutschen Kinos der Film Peter von Kant vom Regisseur François Ozon. Und ja, der Film ist eine Adaption und Neuinterpretation von Rainer Werner Fassbinders Die bitteren Tränen von Petra von Kant. Ozon hat aus der lesbischen Liebesgeschichte in Fassbinders Original eine homosexuelle toxische Beziehungsgeschichte gemacht. Und Filmautor und Journalist Jan Kühnemund, der vor kurzem das Buch Queer Cinema Now veröffentlicht hat, ist jetzt bei uns zu Gast im Kompressor. Hallo.
Hallo Frau Thiam.
Ja, um uns erstmal nochmal alle abzuholen, worum geht es in der Neuverfilmung Peter von Kant und vor allem, hat sie Ihnen gefallen?
mir hat sie durchaus gefallen. Wie Sie schon gesagt haben, es handelt sich ja nicht um ein Remake, sondern es handelt sich um eine Neuinterpretation. Es gibt 2 wesentliche Änderungen, die Ozon vorgenommen hat. Peter von Kant ist Peter von Kant, das heißt, die lesbische Konstellation ist in eine Schwule übersetzt. Und das Zweite ist, Peter von Kant ist Filmemacher und Peter von Kant war Modemacherin. Ansonsten geht es ziemlich analog um die gleiche Geschichte. Also es geht natürlich um den Künstler in einer Schaffenskrise, der lernt jemand Junges am Anfang seiner Karriere kennen, verliebt sich. Beide macht ihn zum Star sozusagen, dann gibt es einen Zeitsprung von 9 Monaten, also der junge Liebhaber ist ein Star geworden, hat den Älteren bald nicht mehr nötig, emanzipiert sich, verlässt ihn dann auch am Ende Herr von Kant beklagt sich dann natürlich bitterlich, dass er erstens verlassen wurde und erkennt dann eventuell, dass etwas falsch war an seinem Liebeskonzept und dass er, wie es so schön heißt, lernen muss zu lieben, ohne zu fordern.
Ozon hat Fassbinder sehr verehrt. Was sagen Sie, gelingt ihm die Verquickung von Original und Remake? Denn es gilt ja auch so ein bisschen als autobiografische Verarbeitung Fassbinders. Da ging es wohl um die unerwiderte Liebe Fassbinders zum Schauspieler Günther Kaufmann.
Genau, also so ist die Geschichte überliefert, vor allen Dingen aus dem Umkreis von Fassbinder und ich weiß gar nicht genau, ob er sich selbst mal dazu tatsächlich geäußert hat. Es ist aber eben für mich immer sehr interessant gewesen, dass er diese autobiografischen Erlebnisse, die Reflexion seiner eigenen Beziehung in ein in eine lesbische Konstellation übersetzt hat, weil er damit gleichzeitig halt auch sehr interessante Themen aufgreifen konnte, zum Beispiel die weibliche Emanzipation. Ne? Also wie ist das überhaupt möglich, selbstständig zu sein, neue Liebeskonzepte unter Frauen, auch Unterstützung zu entwickeln, ne? Die sozusagen ohne Männer funktionieren. Und Fassbinders bittere Pointe ist dann natürlich gewesen, der gleiche Mist, der in heterosexuellen Beziehungen stattfindet, tritt sozusagen in einer lesbischen Beziehung quasi fast nochmal wie in einem Brennglas genauso auf.
Und inwiefern unterscheidet sich vielleicht auch noch die Ästhetik eines Ozons von der eines Fassbinders? Also gibt es Parallelen oder auch Unterschiede?
Also er hält sich erstmal sehr eng an die Vorlage. Also die Dialoge sind aus dem Stück ja eigentlich, was ja noch vor dem Fassbinder, was dem Fassbinder-Film ja noch quasi zur Vorlage gedient hat, sind sehr eng angelehnt, teilweise wortwörtlich übernommen. Es gibt so dezente Öffnungen. Also das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dadurch, dass Peter von Kant selber Filmemacher ist, sich dann natürlich nochmal so eine Schlaufe ergibt, ne? Also von Reflexionen. Also es gibt Filme im Film. Peter von Kant macht Probeaufnahmen von seinem Liebhaber, die dann in diesem Film auftauchen und so. Also da gibt's dann nochmal so eine Verschachtelung. Und im Gegensatz zu dem Fassbinder-Film, der ausschließlich in dieser Wohnung spielt, in der dann die Kamera von Michael Ballhaus sehr akrobatisch und interessant sozusagen mitgefangen, aber eben auch mit so einer eigenen Intelligenz unterwegs ist, erlaubt sich Ozon ein paar Öffnungen, die ich nicht ganz verstehe, die aber interessant sind. Also die Kamera ist öfter mal draußen und guckt durch ein Fenster in diese Wohnung, in der sonst alles sich abspielt. Das heißt, man hat so ein bisschen, das ist meine Lesart, das auch so einen Effekt von einem Aquarium, in das man da schaut, in so eine Laborsituation, aus der man quasi unbeteiligt auf diese sich quasi abstrampelnden Menschen schaut.
Fassbinder, der starb mit 37 Jahren 1982. Sein Tod, der gilt sozusagen als Zäsur, als Ende des deutschen Autorenfilms. Mhm. Wenn es Regisseure gibt wie Oskar Röhler oder auch Ann-Kathrin Händel, die sich auf ihn beziehen, dann geht es ihm vielmehr um Fassbinder als Genie und weniger um seine Arbeit im queeren deutschen Kino. Woran liegt das?
Ja, das ist so die deutsche Lesart, die sich durchgesetzt hat. Also dieses etwas solitäre Genie, was sehr, sehr schlecht mit seinen Mitarbeitenden umging. Das ist in Deutschland immer noch so das Interessante an Fassbinder. Das interessiert beispielsweise Ozon, das merkt man in dem Film überhaupt nicht. Also sein Film ist vielmehr so eine Art wie so ein Setzkasten oder so ein Vexierspiel von ganz, ganz vielen Referenzen. Also er hat im Prinzip, er spielt auf ganz, ganz viele andere Fassbinder-Filme an in dem Film. Das heißt, also es geht ihm nicht um die wahre Person dahinter und auch nicht um das Autobiografische, sondern eher so um so eine sehr, sehr clevere Konstruktion von Anspielungen, die man vielleicht sogar in Frankreich besser versteht als in Deutschland.
Mhm. Dann bleiben wir vielleicht nochmal beim, aber trotzdem deutschen queeren Kino. Mhm. Die diesjährige Berlinale hat ja Ozons Film eröffnet. Und wenn wir da wieder aufs deutsche queere Kino schauen, da sieht es eher mau aus. Also vor 2 Jahren da erschien der Coming-of-Age-Film Futur 3 oder Future 3, hat auch seine Premiere auf der Berlinale gefeiert. Ansonsten ist nicht so viel los. Woran liegt's?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt vor allen Dingen keine so kontinuierlichen Karrieren im queeren Segment im deutschen Kino, so wie das Ozon in Frankreich möglich ist. Oder Céline Sciamma oder André Téchiné seit den 70ern. Ne? Und das ist sehr interessant. Es gibt immer wieder sehr interessante queere Debütfilme, so wie Futur 3, die meist ziemlich prekär entstehen und dann aber es doch irgendwie schaffen, selbst ausbeuterisch, meistens ohne Fernsehsender Beteiligung. Und die dann gefeiert werden natürlich, wegen ihrer auch sichtbaren Diversität und dem frischen Blick. Dann ist aber tatsächlich die Frage, was ist denn eigentlich mit dem zweiten, mit dem dritten und vor allen Dingen mit dem vierten und dem fünften Film? Ne? Und so jemand wie Fassbinder hat kontinuierlich produziert, so jemand wie Ozon schafft das in Frankreich auch. Aber es gibt eben genau, wie Sie gesagt haben, Anfang der 80er, so ziemlich zeitgleich mit Fassbinders Tod, gibt es eine Zäsur. Und die hat auch zu tun mit einer veränderten Kulturpolitik, also Filmpolitik. Mhm. Es gab die Kanzlerschaft von Helmut Kohl, es gab die geistig-moralische Wende, es gab die Filmförderung, wanderte ins Innenministerium zu Friedrich Zimmermann. Und der hat sehr, sehr stark erstens den neuen deutschen Film bekämpft. Und zweitens für eine Kinoförderung plädiert oder Filmförderung plädiert, die kommerziell ausgerichtet ist, und zwar kommerziell in Deutschland. Und das ist etwas, was wir quasi, das ist nur ein kleiner Teil davon, aber das ist etwas, was wir immer noch spüren, weil diese kommerziell ausgerichtete Filmförderung, also das Wirtschaftliche daran sehr stark betont und nicht das Kulturelle, ganz anders als in Frankreich, dafür sorgt, dass sich natürlich erstmal die nächsten Generationen von Filmstudierenden daran orientiert haben. Und auch heute noch sehr, sehr stark quasi, vor allen Dingen, wenn es um Beteiligung von Fernsehsendern geht, schon vermitteln müssen, also wie sie das Queere überhaupt aufgreifen wollen, darstellen wollen. Es braucht dann halt aus der Sicht des Fernsehens immer eine starke Identifikationsfigur. Das interessiert Ozon gar nicht, das kann man an dem Film auch sehen. Es geht irgendwie immer darum, dass man das als schweres Thema präsentiert oder als Witz in einer Komödie wie bei Bully Herbig. Und das ist natürlich alles komplett unqueer. Ne?
Sehen Sie denn da einen Ausweg oder braucht es einen neuen Fassbinder?
Naja, ein neuer Fassbinder wäre so in diesen Strukturen gerade nicht möglich, ist seit mehreren Jahrzehnten nicht möglich. Und deswegen, man müsste tatsächlich auch weniger, also es ist gut, dass es die Nachwuchsförderung gibt, aber man müsste vor allen Dingen natürlich in die Experimentierfelder schaffen, in denen auch Filme machen, aufregende zweite, dritte, vierte Filme machen können. Ne, und das, also das wäre für mich so die wesentliche. Und man müsste natürlich auch einen Vertrauensvorschuss aufbauen gegenüber Filmemachenden, die schon einmal aufregende Filme gemacht haben und dann nicht halt von ihnen verlangen, dass sie mit jedem neuen Stoff, jedem neuen Drehbuch wieder bei Null anfangen, was derzeit der Fall ist, wie sie mir meistens berichten.
Also es bleibt viel zu tun. Ab morgen im Kino Peter von Kant und ich sprach mit Filmautor und Journalist Jan Kühnemund über den neuen Film und ja, die deutsche Filmindustrie mit Blick auf das Thema Queerness. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wie schick ist es bei Ihnen mittlerweile zu Hause? Durch die Pandemie ist das Homeoffice ja mehr in den Vordergrund gerückt. Zoom-Calls haben die Arbeit ins Private geholt. Und da hat sich der ein oder andere eventuell gefragt, muss diese Schrankwand oder das Bücherregal eigentlich noch sein? Und wer macht mein Zuhause eigentlich schön? Eventuell Katja Kessler. Eine beeindruckende Karriere, denn sie hat Zahnmedizin studiert, dann provokante Texte zu den nackten Damen auf Seite 1 der Bild geflext. Ihr Ehemann ist zufällig der ehemalige Bildchefredakteur Kai Diekmann und nun seit 2 Jahren hat sie ein Unternehmen für Interior Design, nennt sich Katja Kessler Creations und Kulturwissenschaftlerin Freya Herrmann ist Mitherausgeberin des Inszenierungspodcasts Fashion the Gaze klärt uns auf. Frau Kessler startet jetzt also Privaträume und Häuser aus, baut sie um, redesignt auch Büroräume. Wie würden Sie denn Ihre Ästhetik beschreiben?
Bei Katja Kessler Creations treffen ganz unterschiedliche Welten zusammen. Da kommt ein Bullauge auf eine historische Wendeltreppe aus einer Kirche, auf ausrangierte Schreibmaschinen. Also insgesamt wird da eine Art Individualität auf ästhetischer Ebene inszeniert und eine Originalität soll ausgestellt werden. Das Ganze erinnert ganz stark an die Ausstattung von Til Schweiger-Filmen. Also es ist alles so eine Art Backdrop, alles irgendwie diffus echt, aber man weiß auch nicht genau, warum es da ist.
Können Sie das vielleicht noch ein bisschen mehr konkretisieren anhand eines Beispiels? Also welches Projekt steht für Frau Kesslers Arbeit?
Ja, ein beispielhaftes Projekt ist die Public Relations Agentur, Strategieagentur Story Machine, die Katja Kessler ausgestattet hat. Diese wurde gegründet von Kai Diekmann, also auch ganz interessant zu sehen, wie Aufträge offensichtlich vergeben werden. Und hier erfolgte eigentlich so eine Individualisierung eines Loftgebäudes. Zu dem Zweck wurden zum Beispiel Birkenstämme in das Gebäude eingelassen, die so als Raumtrenner fungieren sollen, nicht besonders praktisch sind, aber Individualität und auch sowas wie gedankliche Mobilität und Kreativität, Kultigkeit performen sollen. So interpretiere ich das. Und ja, die Natürlichkeitsinszenierung wird noch ergänzt um so, ja, ich würde es beinahe Heimataspekte nennen, zum Beispiel so Vorhänge, die rot-weiß kariert sind und den Besprechungsraum mit Good Old German Flair füllen.
Interessant. Durch die Pandemie, da haben wir ja mehr Zeit zu Hause verbracht, auch viel von zu Hause aus gearbeitet. Durch Zoom-Calls hat man dann auf einmal die Wohnung seines Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin zu sehen bekommen. Somit ist natürlich klar, dass das Thema Inneneinrichtung auch stärker in den Fokus rückt. Was sollen denn Kesslers Fundstücke und auch Artefakte vermitteln? Also was bekommt man da zu sehen?
Ja, ich denke, in der Pandemie ist es zunehmend wichtiger geworden, Leistungsbereitschaft auch über den Wohnraum zu performen. Dafür haben sich ja viele zum Beispiel Kunstwerke für den Backdrop bei Zoom gekauft. Genau. Die pseudo-zufälligen Arrangements von KK Creations, würde ich sagen, sollen einem eher etablierten Kundinnenstamm vermitteln, dass hier junge Leute Lösungen finden, zu denen sie selbst nicht imstande sind. Und dabei wird sich den Ästhetiken linker Orte wie zum Beispiel Volksküchen, Jugendzentren und so weiter bedient. Interessant ist, dass natürlich diese Fundstücke und Vintage-Teile auch relativ günstig sind, dass diejenigen, die aber traditionell sozusagen auf diese zurückgreifen, wie zum Beispiel Studierende oder auch Menschen mit geringem Einkommen, Sozialhilfeempfängerinnen, diesen Stil nicht alle 2 Jahre oder paar Monate wechseln können, weil das eben kostenintensiv wäre. Diese Agenturen allerdings, ja, sobald der nächste Trend auftaucht, der mehr mentale Beweglichkeit, ja, performativ liefert, ja, den Trend wieder wechseln werden.
Die Designs von Katja Kessler Creations, nette Alliteration, die gehen ja in Richtung Vintage und auch Maximalismus. Wie zeitgemäß ist eigentlich diese Inszenierung und welche anderen Trends gibt es aktuell in dieser Interior-Bubble, die es so auf Social Media zu sehen gibt?
Ja, anschlussfähig sind diese Designs nicht. Sie erinnern eher an Originalitätsinszenierungen der frühen 2010er Jahre. Aber ich würde sagen, es gibt derzeit extrem viele Trends, viele Mikrotrends, die sich aber in 2 Kategorien aufteilen lassen. Da wäre einmal der Maximalismus, sowas wie Dark Academia, Grand Millennial, Cottagecore und dann auch der Minimalismus, zum Beispiel der Japandi-Style. Das ist so eine Fusion aus japanischen und skandinavischen Designelementen oder auch Wabi-Sabi.
Und auch ein interessanter Aspekt, inwiefern ist Interior Design politisch?
Ja, ein Beispiel dafür, wie politisch Interior Design ist, ist das Haus von Kim Kardashian, Design von Verwoerd. Das war ein viel diskutiertes Beispiel für den Wabi-Sabi-Style. Interessant daran ist, dass Wabi-Sabi ja ein kulturelles Konzept ist, der Philosophie der Einfachheit und des bewusst Unvollkommenen. Es stammt aus dem Zen-Buddhismus, hat einen Ursprung in der japanischen Kultur und auch eine hohe kulturelle Bedeutung, die aber in diesem Design bei Kim Kardashian und anderen Promis komplett außen vor gelassen wird. Und ja, so findet es einmal mehr statt, dass Promis, Bekannte, auch weiße Personen sich bereichern an einem Stil, ohne Tribut auch auf finanzieller Ebene zu zollen, den OriginalkreatorInnen. Zum Beispiel, indem sie dieses Wabi-Sabi als Backdrop für Markenkooperationen verwenden. Und Kim Kardashian hat sich darüber natürlich auch als federführende Stilexpertin im Interior-Design zu vermarkten gewusst.
Dann vielen Dank für die Einordnung. Kulturwissenschaftlerin und Macherin des Inszenierungspodcasts Fashion the Gaze, Freya Hermann über politisches Interior-Design und das Möbelrücken von Katja Kessler.
Danke.
Statt Ethnologie zu studieren, ging Jean-Luc Godard lieber ins Kino. Da fand er seine Freunde, seine Liebschaften und so wurde aus dem Kritiker dann ein Regisseur. Das Team wurde größer, professioneller. Und es scheint so, als hätte jeder und jede, die in den letzten 80 Jahren Kino gemacht hat, irgendwann mal was mit Godard zu tun. Christian Berndt hat einige davon gesprochen und sie haben ihre Erinnerungen an Godard, der am 13. September im Alter von 91 Jahren gestorben ist, festgehalten.
New York Herald Tribune!
Fährst du mit mir nach Rom?
Gene Seberg und Jean-Paul Belmondo auf den Champs-Élysées. Ein ikonisches Bild aus Jean-Luc Godards Spielfilmdebüt Außer Atem. 1960 schlug er in der Filmwelt ein wie eine Bombe.
Uns hat dieser Film überwältigt. Das war Freiheit. Das war jetzt nicht dieser Erzählduktus, der aus dem Roman oder aus dem Theater kommt, sondern das sind frische Eindrücke. Das, was die Kamera kann. Die Kamera ist ja klüger als manche Regisseure. Ja? Und dieses war unsere Schule.
Der Filmemacher Alexander Kluge war 1962 einer der Initiatoren des Oberhausener Manifests, das zum Startschuss für den jungen deutschen Film wurde.
Wir haben eigentlich alles nachgemacht, was die Nouvelle Vague gemacht hat.
Und besonders, was Godard gemacht hat.
Die Nouvelle Vague ist nicht ein Mann, ja, oder eine Frau, aber er ist der kühnste und der neugierigste unter den Leuten, die Neues wagen. Wenn mir irgendwann je im Film was gelungen ist, dann stammt es irgendwie von Godard ab. Das ist mein älterer Bruder.
Kluge hat auch einen Interviewfilm mit Godard gemacht, eine Herausforderung.
Also er ist kein Einfacher. Er hat für Smalltalk überhaupt keinen Sinn. Sie müssen ihn schon etwas verführen, damit er sich konzentriert. Ja? Dann aber ist er wirklich ein Maulwurf in seinen Tunneln.
Für Kluge war Godard bis zum Schluss ein Erneuerer des Films.
Die traditionellen Künste, die Musik, der Tanz, die bildende Kunst, die ist 40.000 Jahre alt. Also ist der Film, der ganz junge Geschwisterkind, noch sehr entwicklungsfähig. Und das ist die Botschaft von Godard. Und deswegen wird er auch nicht so leicht umzubringen sein, wenn Sie so wollen, nachdem er sich umgebracht hat.
Auch den wichtigsten Regisseur des jungen deutschen Films, Rainer Werner Fassbinder, hat Godard beeinflusst, wie Fassbinders prägender Star Hanna Schygulla erlebte.
Der Fassbinder war ja ein absoluter Godard-Fan. Der hat uns ja am Anfang alle in die Godard-Filme geschickt.
Schygulla hat mit Godard 1982 den Film Passion gedreht. Der Regisseur hatte während Schygullas Promotion-Tour für den neuesten Fassbinder-Film in Frankreich bei ihr im Hotel vorbeigeschaut.
Einmal ist er einfach aufgetaucht und dann kam er da zum Swimmingpool mit seiner Aktentasche, von der alle immer gesagt haben, er hätte auch immer das Geld, unheimlich viel Geldbündel da drin, um zu zeigen, dass er das Geld hat für den Film. Aber vielleicht war das eine Saga. Ich habe ihn natürlich nicht nach Moneten gefragt.
Godards Arbeitsmethoden waren zwar ungewöhnlich.
Mir hat das Spaß gemacht. Also er hat oft in der letzten Minute die Texte gebracht, aber ich finde sowieso es mühsam, wenn man die Texte so Wort für Wort dann unbedingt sprechen muss. Also da war er dann auch tolerant, wenn mal was nicht wörtlich war.
Sie hat trotzdem nur diesen einen Film mit Godard gemacht.
Mich hat das total fasziniert mit ihm. Also an mir lag das nicht, dass da nichts mehr kam. Vielleicht lag es an mir. Ich habe mir auch alles angeguckt von ihm, alles. Und ich hätte ihm sicher auch öfter mal gerne geschrieben. Aber er hat einen ja nicht direkt ermutigt. Ist egal, er hat das vielleicht auch nicht gebraucht. Obwohl, vielleicht hätte es ihm doch gut getan.
Auch Hans Tischler, der 1990 in Godards Film Deutschland 9.0 spielte, hatte nur noch selten Kontakt mit ihm. Aber bei den Dreharbeiten stand er damals mit Godard in intensivem Austausch.
Er war nun tagelang bei mir in der Bibliothek. Ich hatte ihn auf bestimmte Bücher hingewiesen, wie auch die Städte oder die Orte oder die Landschaften, die ich ihm vorgeschlagen habe.
Deutschland 09 ist eine filmische Reflexion über die untergegangene DDR, in der Godard deutsche Vergangenheit, Romantik und Musik mit der Gegenwart verwebt.
Mit Hilfe eines sehr, sehr elaborierten Textes und Bilder, Visionen, literarischen und musikalischen, hat Godard eine Bildstrecke dazu entworfen, an dem realen Deutschland, das in einem unglaublich unsäglich kaputten Zustand auch vorfindbar war. Das fand ich ungeheuer hochverdichtetes Deutschlandbild im Augenblick, wo dieses Land im Verschwinden begriffen ist.
Godard hat sich, sagt Zischler, im Vorlauf der Dreharbeiten intensiv mit der Thematik beschäftigt und sich auch während des Drehs um jedes Detail gekümmert. Aber so sehr Godard den Film im eigenen Kopf entwarf, so offen war er für spontane Vorschläge.
Beispielsweise zu Hause stand ein Klavier. Dann habe ich gesagt, ich würde diese Arie von Bach spielen. Und ich sagte, ja, dann machen wir das jetzt.
Diese Flexibilität merkt man den nie vorhersehbaren Filmen Godards an. Seine experimentierfreudige Offenheit ist es auch, die das gegenwärtige Kino braucht, um zu überleben, meint Alexander Kluge. Und die habe es auch.
In den Lücken unserer Öffentlichkeit wird der Film wie ein Phönix immer wieder kommen. Also gewissermaßen, der Godard ist nicht tot und die Filmgeschichte ist nicht tot.
Kluge, Schygulla und Zischler erinnern an Jean-Luc Godard. Fundstück.
Wenn Fliegen und Wespen mit blitzschnellen Richtungswechseln ihre Kapriolen in der Luft schlagen, wird klar, dass bei ihnen etwas schneller getaktet sein muss als beim Menschen. Ob es sich mit dem Gesang der Vögel ähnlich verhält, hat der ungarische Biologe und Musikwissenschaftler Peter Tschöke Mitte der 60er Jahre untersucht. Er hat Aufnahmen vom Zwitschern verschiedener Vogelarten am Tonbandgerät bis zu 32-fach verlangsamt und manche sogar von einem Opernsänger nachsingen lassen. Tschökes Verfahren der Tonmikroskopie zeigt, was im Gesang der Vögel alles steckt. Etwa am Beispiel der Einsiedlerdrossel.
Das war er, unser Sound- und Fundstücksammler Pau Paulun. Wer auf den Geschmack gekommen ist, nachhören, weitere anhören, geht auf deutschlandfunkkultur.de/Fundstück.